Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Alexander Schwab. Heute mit dem vierten Teil der Feature-Serie Hashtag Literatur, Bücher in einer digitalen Welt von Lena Köhler und Marlene Merkle. Es geht um Self-Publishing, aber auch um das Problem, was macht man mit Büchern, wenn man sie ausgelesen hat?
Es war also so, dass die Lektorate in den Verlagen voll daneben lagen, welche Bücher der Buchmarkt haben möchte und welche nicht. Und das gepaart damit, dass sie 99,5% ablehnen und trotzdem häufig total falsch liegen, haben wir gesagt, lass doch den Markt entscheiden, also die Buchkäufer entscheiden.
Wir hängen in sehr vielen Plattformen an diesem Problem, an dieser Schwierigkeit, dass diejenigen, die den Content erstellen, sich selber ausbeuten, dafür, dass dann große Konzerne daran verdienen.
Heute kann jeder das selber machen. Und dadurch ist es natürlich ein, jetzt sag ich mal, unübersichtlicher großer Markt geworden, wo Self-Publisher sich tingeln, so rumtreiben.
Könnte sich natürlich irgendwann auch mal die Frage stellen, wozu braucht es eigentlich Verlage in der herkömmlichen Form? Um nicht irgendwann die schlimmere Frage zu stellen, wozu brauchst du Autoren?
Hashtag Literatur. Bücher in einer digitalen Welt. Ein Hörfunkfeature von Lena Köhler
und Marlene Merkle. Wir berichten über die aktuelle Lage im Buchmarkt, über Trends wie Bookstagram oder BookTok und mögliche Entwicklungen in der Zukunft. Ihr seid BuchliebhaberInnen, GelegenheitsleserInnen oder sogar selbst in der Buchbranche tätig? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir geben euch Einblicke in aktuelle und mögliche Entwicklungen, wollen Probleme aufzeigen und erkunden, wo Handlungsbedarf besteht.
Wir sind Lena und Marlene. Kennengelernt haben wir uns an der Uni Tübingen. Dort studieren wir Medienwissenschaft. In unserer Stammkneipe beschlossen wir bei einem Glas Wein, gemeinsam ein Feature über Bücher zu produzieren. Warum? Weil wir Bücher lieben und leidenschaftliche Leserinnen sind. Wir wollen genauer hinschauen. Wie existieren Bücher in unserer modernen und zunehmend digitalen Welt? Wir merken schnell, nicht nur die Digitalisierung, auch der Klimawandel, Corona und der Krieg beeinflussen die Buchbranche. TikTok, Instagram, Wattpad und Self-Publishing. Es hat sich viel verändert und wird es auch in Zukunft noch. Was für Auswirkungen haben all diese Veränderungen, die Krisen und der Wandel? Genau diese Fragen versuchen wir in den vier Folgen zu beantworten. Wir gehen los und sprechen mit verschiedenen ExpertInnen aus der Buchbranche. In den vorherigen Folgen sprachen wir mit unseren ExpertInnen und Experten über den Buchmarkt. Gerade die kleinen Buchhandlungen haben es nicht leicht und müssen sich vieles einfallen lassen, um dem Druck durch große Online-Konzerne standzuhalten. Dabei können sie vor allem ihren lokalen Vorteil nutzen und durch Events ein besonderes und persönliches Erlebnis in der Buchhandlung schaffen. Aber auch Verlage spüren den Gegenwind. Zudem kritisieren sie KollegInnen aus der Buchbranche teils heftig. Es gebe zu wenig Mut und Vielfalt in der Titelauswahl. In der abschließenden vierten Folge gehen wir einen Schritt zurück. Bevor das Buch auf dem Markt landen kann, muss es erst einmal jemand schreiben. Heute geht es unter anderem um die AutorInnen, die mit großer Eigenleistung für eine vielfältigere Bücherwelt sorgen. Wir schauen uns an, wie sich das Publizieren abseits der klassischen Verlage entwickelt. Es geht um Self-Publishing mit seinen ganzen Vorteilen und Vorurteilen. Außerdem widmen wir uns einem immer wichtigeren Thema, der KI. Wie wird sie in Zukunft eingesetzt in der Buchbranche? Tritt sie womöglich an die Stelle von AutorInnen? Ein anderes Thema darf derzeit natürlich auch nicht fehlen, die Nachhaltigkeit. Es geht um die Ökobilanz von gedruckten Büchern und E-Readern. Ein passender Lifestyle-Trend dazu, der Minimalismus. Und zum Schluss die Entsorgung von Büchern und warum genau das Gegenteil, und zwar die Aufbewahrung, essentiell ist.
Einmal ein eigenes Buch schreiben. Für viele gleichzeitig ein Lebenstraum und eine echte Herausforderung. Viele scheitern früh. Über was schreibe ich eigentlich? Wie endet meine Geschichte? Und wie viele Wochenenden sollen für dieses Projekt noch draufgehen? Nach mehreren Schreibblockaden dann das völlige Motivationstief. Man kann sich definitiv einfachere Ziele stecken. Die, die es durchziehen, wollen natürlich, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat. Dass das Werk nun auch seinen Weg zu LeserInnen findet. Mindestens genauso schwer wie das Schreiben eines Manuskripts ist nun aber auch der Weg zu einem Verlagsvertrag.
Bei mir war es so, dass ich das Glück hatte, dass so ziemlich gleich ein Verlag angesprungen ist auf die Idee mit der Schokoladenvilla. Und ich habe auch wahnsinnig Glück gehabt, dass es zu einem Verlagsvertrag gekommen ist. Das ist ja auch eher die Ausnahme. Ich bin allerdings über eine Literaturagentur gegangen. Das würde ich auch jedem empfehlen, der an die großen Verlage gerne sich wenden möchte. Es ist einfacher, weil die kennen den Markt. Andererseits ist es auch wieder schwierig, bei einem Literaturagenten unterzukommen.
Nicht alle schaffen den Sprung in das Verlagsprogramm so leicht wie Maria Nicolai. Sie ist Bestsellerautorin und vor allem für ihre historische Reihe über die Schokoladenvilla in Stuttgart bekannt. Sie veröffentlicht bei Penguin Random House.
Es wundert mich immer wieder, wie viele Menschen Bücher schreiben wollen und glauben, dass sie es können. Bei meinem Arbeitgeber bin ich nun seit 14 Jahren für deutsche Literatur zuständig und von den meisten Manuskripten lese ich nur die ersten 10 bis 15 Seiten. Das reicht oft schon. Große Überraschungen im Plot gibt es selten. Gerade bei den jungen Autoren sind die Themen recht vorhersehbar. Die Themen ändern sich, aber was seit Jahren gleich bleibt, ist meine Erschütterung darüber, wie viel Mittelmäßiges mit sehr viel Energie geschrieben wird. Es gibt Tage, an denen ich gerührt bin, angesichts all der Menschen, die Manuskripte einschicken und dann keine Chance auf Veröffentlichung haben. Doch auch wenn die Buchverkäufe stabil sind, ist neben dem großen Stamm an Hausautoren nicht viel Platz im Verlagsprogramm. Die Chance, dass das eingesandte Manuskript veröffentlicht wird, ist also nach wie vor klein.
Hier berichtet der Lektor eines Großverlags 2015 im Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel von seinem Arbeitsalltag. Anonym und wahrscheinlich deswegen so ehrlich. Ziemlich ernüchternd. Ein abgelehntes Manuskript muss aber keineswegs bedeuten, dass der Text oder die VerfasserIn kein Potenzial haben. Es ist große Glückssache, bei der schieren Masse an eingereichten Buchprojekten die Aufmerksamkeit einer LektorIn zu wecken, von einem Verlagsvertrag ganz zu schweigen. Wenn AutorInnen mit ihrem Buchprojekt nirgends unterkommen, dann haben sie immer noch eine andere Möglichkeit. Und zwar, indem sie es einfach selbst machen.
Klassisch ist natürlich, oder in den Köpfen der meisten, ist, dass man einen Verlag braucht, aber letztendlich ist Verlag auch nur ein Kanal, um sein Buch letztendlich an die LeserInnen zu bringen. Und ich habe mich auch mit meinem ersten Manuskript bei Verlagen, bei Publikumsverlagen beworben. Allerdings hat mein Konzept von der Mainstream-Gestaltung einfach auch abgewichen. Und nachdem Verlage schlicht und ergreifend Wirtschaftsunternehmen sind und die natürlich auch kalkulieren, gehen wir das Risiko ein, dass das mal was anderes ist, als das, was wir so ansonsten im Portfolio haben oder was wir bereits in der Vergangenheit auch verkauft haben? Oder sparen wir uns dieses Risiko? Und dementsprechend wurde mein Konzept abgelehnt. Und ich war aber überzeugt davon und bin überzeugt davon. Und deswegen habe ich mich entschieden für diesen Kanal Self-Publishing.
Monika Pfundmeier ist Hybridautorin. Das heißt, sie nutzt beide Kanäle, um ihre Bücher zu veröffentlichen. Den klassischen Buchverlag und den Eigenverlag. Bevor wir mehr darüber erfahren, müssen wir erstmal klären, was ist Self-Publishing überhaupt?
Self-Publishing bedeutet, dass AutorInnen ihre Bücher in Eigenregie veröffentlichen. Also unabhängig von einem Verlag. Im Eigenverlag erscheinen vor allem Bücher aus den Genres Fantasy, Gegenwartsliteratur, Krimis und Thriller. Mittlerweile aber auch immer mehr Sachbücher. Meistens als E-Book, manchmal als gedrucktes Buch veröffentlicht und noch seltener in der Buchhandlung zu finden. Klingt ein bisschen nach Nischenmarkt. Und tatsächlich geben bei einer Umfrage nur ein Fünftel der E-Book-LeserInnen an, dass sie Texte von Self-PublisherInnen lesen. BranchenexpertInnen weisen aber darauf hin, dass die Bedeutung von Self-Publishing immer größer wird und damit auch deren Rolle auf dem Buchmarkt. Die Digitalisierung sorgt für immer unkomplizierteres Publizieren. Die Zahl elektronischer Bücher wird immer größer und die Unabdingbarkeit von Verlagen immer kleiner. Auch die Printversion ihres Werks können die AutorInnen bei Dienstleistern bestellen und selbst vertreiben. Das alles bedeutet eine Menge Freiheit, aber auch mindestens genauso viel Arbeit. Vom Text übers Cover bis hin zum Vertrieb und Marketing machen die AutorInnen alles selbst.
AutorInnen müssen diese Mammutaufgabe aber nicht ganz allein bewältigen. Es gibt verschiedene Dienstleister, die den Self-PublisherInnen auf dem Weg zur Veröffentlichung unter die Arme greifen. Sönke Schulz kennt ihr aus den letzten Folgen. Er ist der Geschäftsführer des Self-Publishing-Unternehmens Tredition, das er 2006 mit seiner Frau gegründet hat.
Unsere Initialzündung war eigentlich ein ganz toller Artikel in der FAZ damals. Der hieß der Gammelbuchskandal. Und der Gammelbuchskandal drehte sich darum, dass netterweise in dem Jahr 2005 die klassischen Buchverlage Diogenes, Fischer, Piper, die haben mal ihre Worst-Seller-Liste publiziert. Und da waren dann Stückzahlen drin von 5 Exemplare von dem Titel, 12 Exemplare von dem Titel im gesamten Jahr 2005. Es war also so, dass die Lektorate in den Verlagen voll daneben lagen, welche Bücher der Buchmarkt haben möchte und welche nicht. Und das gepaart damit, dass sie 99,5% ablehnen und trotzdem häufig total falsch liegen, haben wir gesagt, lass doch den Markt entscheiden, also die Buchkäufer entscheiden, was sie haben wollen. Und wenn sie ein Buch für gut empfinden, werden sie es empfehlen und dann wird es seine Nachfrage finden, dieses Buch.
Natürlich haben auch Verlage den Trend im Self-Publishing erkannt. Wenn die AutorInnen Glück haben, dann sieht sie vielleicht sogar eine Verlagslektorin auf einer der vielen E-Book-Bestsellerlisten und bietet ihnen den oft lang ersehnten Verlagsvertrag an. Das bekannteste Beispiel ist wohl die britische Autorin E.L. James. Von dieser Self-Publishing-Erfolgsstory ist auch Heinrich Riedmüller begeistert. Er ist Mitinhaber der bekannten Buchhandelskette Osiander und ehemaliger Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels.
Dieses 50 Shades of Grey war ja so das größte Beispiel. Das ist im Self-Publishing-Bereich, ist das abgegangen wie eine Kanone, weiß ich wie viele Millionen da verkauft worden sind. Und trotzdem hochinteressant, das eben die Verlage beobachten das natürlich genau. Die haben das dann als Printversion noch rausgebracht und dann war es genauso erfolgreich. Also das war für mich eine wahnsinnige Erfahrung zu sehen, dass ein Buch, das online schon millionenfach verkauft wurde, auch im deutschen Markt millionenfach verkauft wurde. Also das war toll. Und dann vor allem auch interessant war, dass wir da wieder eine neue Zielgruppe gekriegt haben. Das sind so die jungen Mädchen, dann endlich mal wieder in Buchhandlung gewesen, junge Leute, die wir sonst ein Stück weit auch verloren hatten.
Es wäre aber falsch, Self-Publishing nur als Alternative zu sehen, mit der sich AutorInnen trösten, nachdem sie von Verlagen abgelehnt werden. Einige entscheiden sich ganz bewusst gegen einen Verlag oder veröffentlichen als Hybrid-AutorInnen. Also je nach Projekt entweder im traditionellen Verlag oder im Selbstverlag.
Wir haben Autoren, die werden von klassischen Verlagen angesprochen, weil die Verlage dann natürlich in ihren Genres sehen, was sind da die Bücher, die sich gut verkaufen, und dann sehen sie halt immer wieder gewisse Autoren da und dann sprechen sie die an. Und ich muss jetzt noch an den Autor mich versuchen zu erinnern, der dann wirklich gewechselt hat. Häufig teilen die uns das mit und sagen, hier, ich habe ein Angebot von Verlag X, aber ich mache das nicht. Denn wie funktioniert so ein klassischer Verlagsvertrag? Du kriegst ein Honorar und damit gibst du deine kompletten Verwertungsrechte ab. Wenn sich das Ding dann richtig gut verkauft, verdient der Verlag extrem viel und du bleibst meistens bei dem, auf das du dich geeinigt hast.
Ein besserer Verdienst als Grund für Self-Publishing? Während unserer Recherche stolpern wir immer wieder über das Thema der AutorInnen und ihrer finanziellen Situation. Die Self-Publishing-Autorin Monika Pfundmeier engagiert sich politisch und setzt sich für AutorInnenrechte und eine angemessene Vergütung ein. Sie sagt uns, wie viel die kreative und zeitaufwendige Leistung am Ende teilweise nur noch wert ist.
Das kommt drauf an, ist es ein Taschenbuch, ist es ein Hardcover, wie sind die Verträge verhandelt. Aber bei einem verkauften Buch, und wenn es ungefähr um die 10 € kostet als Taschenbuch, dann sind es im Durchschnitt ungefähr 80 Cent, die bei dem Produzenten dieses Werkes ankommen, was ein ziemlich krass geringer Wert auch ist.
Die Vergütung sei generell ein Problem, aber vor allem seit die Inhalte der AutorInnen im digitalen Buchmarkt immer öfter in Abo-Modellen angeboten werden.
Wenn das Ganze in Streaming oder in Leihe geht, da leiden wir aktuell drunter, dass die großen Konzerne wie Amazon, Spotify und wer da sich auch alles tummelt, dabei sind, ihre Modelle umzustellen, und stattdessen, dass man für das Gesamtwerk, wenn es ausgeliehen ist, eine Kompensation erhält, ist die Umstellung da auf die gelesene Seitenzahl oder auch beim Hörbuch auf den gehörten Anteil des Buches.
Nur für ein paar Prozent der AutorInnen ist es möglich, sich allein durch Schreiben über Wasser zu halten. Nur die allerwenigsten können davon gut leben, denn dafür ist auch ein Bestseller keine Garantie. Sie brauchen noch ein weiteres finanzielles Standbein, einen Brotjob. Wir entdecken Berichte von AutorInnen, die deswegen Sendungen fürs Radio schreiben oder neben ihren gefeierten Büchern anonym auch noch Pornos verfassen.
Der Lyriker und Verleger Dinscher Gütschitter geht nebenher einem Minijob als Gabelstaplerfahrer nach. Mit einem Bild von sich im Blaumann macht er online auf die Missstände aufmerksam und tritt damit eine Diskussion in Gang. Es entsteht der Sammelband Brotjobs und Literatur, in dem AutorInnen über die sonst kaum besprochenen kritischen Bedingungen berichten, unter denen Literatur oft entsteht.
Das Schreiben kostet, die Recherche kostet, die kreative Leistung, das alles kostet. Es wird aber eben, es zahlt sich nicht in den Taschen der Erschaffenden, der Kulturschaffenden, der AutorInnen aus, sondern am Ende des Tages verdienen in dieser Kette ganz andere. Und damit kriegen wir langfristig ein Problem in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaftsgesellschaft, auch in unseren Sozialsystemen.
Das Honorar scheint nicht das einzige zu sein, von dem viele AutorInnen enttäuscht sind, nachdem sie endlich ihren Verlagsvertrag an Land gezogen haben.
Im klassischen Verlag wiederum ist es meistens so, oder sollte es so sein, du gibst deinen Inhalt ab und die machen die Werbung für dich. Über ihre Verlagsvertreter, über ihre Verlagsvorschauen, über die klassischen Buchhandelsvermarktungswege. Ob du nun wirklich da in den vollen Genuss dessen kommst, was der Verlag leisten kann oder sollte, da gibt es viele enttäuschte Autoren auch, wenn sie nämlich dann doch nur so Programmfüller sind und es nur so 2-3 Star-Autoren in einer Saison in diesem Verlagsprogramm gibt.
Evelyn Unterfrauner ist Social-Media-Expertin und neben ihrer eigenen Agentur auch bei der Verlagsgruppe Penguin Random House in München tätig.
Ich finde Self-Publishing tatsächlich als sinnvollen Weg oft für AutorInnen, weil nur weil ich bei einem Verlag lande, heißt das ja leider auch nicht, dass mein Buch jetzt eine krasse Marketingkampagne bekommt oder dass sich das besonders häufig verkaufen wird. Der Vorteil ist natürlich, man kann die Vertriebswege dieses Verlages sozusagen mitnutzen und ist in einem System drinnen, das funktioniert und das etabliert ist. Aber Self-Publishing kann dann oft der schnellere Weg sein, bei dem man zwar schon sehr viel Eigeninitiative reinstecken muss, aber wenn es mein Traum ist, ein Buch zu veröffentlichen und ich irgendwo das Potenzial sehe, es selbst auch vermarkten zu können, dann finde ich Self-Publishing definitiv als sinnvollen Weg, um diesen Traum dann auch vielleicht zu erfüllen.
Es gibt verschiedene Gründe, aus denen sich AutorInnen für den Selbstverlag entscheiden. Laut der europäischen Self-Publishing-Studie 90% wegen der vollen Kontrolle über den Inhalt. 83% entscheiden sich wegen der Kontrolle über die Rechte und 67% wegen der Kontrolle über die Vermarktung für Self-Publishing. Weitere Gründe sind die Nähe zum Markt oder die Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen. Über die Gründe für den Selbstverlag sprechen wir auch mit unseren ExpertInnen. In Folge 3 haben wir uns damit beschäftigt, dass die Prozesse in Verlagen zu langsam seien. Genau hier sehen unsere InterviewpartnerInnen einen großen Vorteil im Self-Publishing.
Bei Aktualität, wenn das wichtig ist für ein Buchprojekt, ist man in einem klassischen Buchverlag vollkommen falsch aufgehoben. Weil ein klassischer Buchverlag macht seine Programmplanung plus 2 Jahre im Voraus. Ich weiß ja nicht, was in 2 Jahren gerade wichtig ist, welche Bücher publiziert werden müssen. Aber im Self-Publishing hat man die Möglichkeit, quasi binnen kürzester Zeit seinen Inhalt zu erstellen. Und der ist dann, wenn das Buch fertig ist, kannst du den am nächsten Tag schon kaufen.
Diese Erfahrung hat Hybrid-Autorin Monika Pfundmeier persönlich gemacht.
Self-Publishing kann ich als Kanal sehr viel agiler steuern und kann auch sehr viel schneller Titel veröffentlichen, als ich das gemeinhin im Publikumsverlag auch mache. Habe ich jetzt auch mit eigener Erfahrung festgestellt. Mein Buch, das jetzt im August 2023 erscheint bei Heine als Spitzentitel als solches. Die Abgabe des Manuskripts, des ersten Manuskripts als solches, war im Dezember 2021. Der Erscheinungstermin des Buches ist jetzt August 2023. ein unfassbar langer Zeitraum. Und natürlich hat das schon auch Auswirkungen, weil sich Verlage dadurch auch Gedanken machen müssen. Arbeiten wir noch wirtschaftlich? Arbeiten wir von den Ressourcen her noch zeitgemäß und angemessen und auch nachhaltig? Ja, wie kann ich wirklich rechtfertigen, dass ein Buch 2 Jahre Entstehungszeit hat? Muss es das haben? Ja, gibt es nicht bessere Wege?
Für Monika Pfundmeier war ein Grund für Self-Publishing, dass ihr Manuskript vom Mainstream abwich. Suchen AutorInnen einen Verlag, muss das Projekt wirtschaftlich vielversprechend sein und ins Verlagsprogramm passen. Sönke Schulz.
Die Freiheit, die Autoren haben, ist etwas, was im Self-Publishing mehr oder weniger unbegrenzt ist. Heißt, es können Inhalte publiziert werden, die für eine ganz, ganz, ganz spezielle Special Interest Gruppe sind. Ein klassischer Verlag muss immer darauf achten, dass er eine gewisse Mindestanzahl von Exemplaren verkauft, damit sich ein Buchtitel rechnet. Wenn aber kein Verlag mehr finanziert werden muss, sondern nur der Autor selber da ist und der das vielleicht sogar aus Liebe zu einem Thema macht, dann hat Self-Publishing hier für eine Markterweiterung gesorgt.
Die Möglichkeit, Inhalte außerhalb des Mainstreams zu veröffentlichen, fördert die Vielfalt auf dem Buchmarkt. Verschiedene Meinungen schaffen es so in die Öffentlichkeit, ohne dass sie durch das Sieb der Verlage aussortiert werden.
Wir haben einen Spruch bei uns, Demokratie tut manchmal weh. Und damit meinen wir, dass Meinungsfreiheit für uns das Allerwichtigste ist, solange nicht geltende Gesetze in irgendeiner Form davon betroffen sind. Wir distanzieren uns von allem, was gewaltverherrlichend ist, was pornografisch ist, was in irgendeiner Form diskriminierend ist. Es gibt aber unterschiedliche Meinungen, sachlich pointierte Meinungen, die aber unterschiedliche Standpunkte vertreten. Unser Ziel, und das steht auch tatsächlich in der Präambel unseres Gesellschaftsvertrages drin, dass es unsere Aufgabe ist, zur Meinungsvielfalt beizutragen.
Selbstverlag heißt, man macht alles selbst. Vor allem in einem Bereich ist man auch trotz der Hilfe eines Dienstleisters ganz auf sich gestellt.
Wenn jemand im Self-Publishing veröffentlicht, und bei uns oder irgendwo anders, kann ein Nachteil sein, dass wir ja in keiner Weise ein Buchmarketing machen. Das können wir auch gar nicht, weil wir werden heute werden wir vielleicht 30 unterschiedliche Buchtitel von Autoren bekommen. Und dabei wird ein Hundeerziehungsbuch, ein Kochbuch sein, ein Reiseführer über Südthailand, ein Roman, ein Lyrikband, ein Kinderbuch und so weiter. Und jedes Mal hast du ja eine ganz andere potenzielle Käuferzielgruppe. Diese Zielgruppe zu erreichen, ist für uns, seriös gesagt, vollkommen unmöglich. Also da gibt es so viel, was du machen musst, damit du erfolgreich bist. Und diejenigen, die das annehmen und das verstehen, ich habe hier den Beruf Schriftsteller und möchte $100,000 im Jahr verdienen, dann muss ich aber verdammt nochmal echt viel tun und jeden Tag und ich muss fleißig sein. Und das haben viele einfach noch nicht angenommen, dass das die Realität ist, dass du wie in jedem anderen Beruf auch echt viel tun musst.
Das Marketing ist also super aufwendig, aber auch total wichtig. Denn mit ihrer Werbung müssen AutorInnen gegen die weit verbreitete Wahrnehmung ankämpfen, dass Self-Publishing-Titel qualitativ nicht mit Verlagsbüchern mithalten können. Wir fragen Sönke Schulz, was hat es mit diesem Vorurteil auf sich und steckt dahinter vielleicht sogar ein bisschen Wahrheit?
Es hält sich hartnäckig, dem muss ich leider zustimmen. Die Hauptproblematik hat zwei Ansatzpunkte. Das eine ist einfach die mangelnde Qualität. Es ist tatsächlich so, dass Bücher geschrieben werden und nicht einmal die Rechtschreibkontrolle beachtet wird. Wenn du das in Word schreibst und 35 Wörter rot unterkringelt sind, dann solltest du noch mal gucken. Buchhändler und auch Buchleser haben solche Erfahrungen dann auch gemacht und wundern sich so, wie kann es sein, dass ein Buch, was vor Fehlern wimmelt, den Weg in einen professionellen Buchhandel gefunden hat.
Bei vielen scheitere es schon beim Grundsätzlichen, dem Schreiben an sich. Ein angeborenes Talent ist nun mal selten.
Stellt euch vor, ihr seid Musiker. Bevor ihr euren ersten Gig habt und auf einer Bühne steht und vor Publikum etwas darbietet, werdet ihr selber einmal kritisch gefragt haben, ist das schon vorführungsreif? In ganz vielen anderen Bereichen sind Menschen sehr kritikfähig und betrachten sich objektiv und sage, nee, das kann ich nicht. Beim Schreiben ist das leider anders. Nur weil du eine schulische Ausbildung hast und Worte formulieren kannst, heißt das noch lange nicht, dass du einen Plot aufbauen kannst, dass du in Schreibtechniken zu Hause bist.
Auch für ihre Texte selbst können sich Self-Publishing-AutorInnen Unterstützung von außen holen. Von Profis, die ihnen beim Lektorat und Korrektorat unter die Arme greifen und damit für eine höhere Qualität sorgen können.
Die Frage ist, was will ich denn als Autorin mit meinem Werk erreichen? Wenn ich da irgendeinen Schund reinsetze, dann wird sich relativ schnell auch zeigen vom Publikum, von den KäuferInnen, dass das einfach nicht angenommen wird, dass da kein Absatz stattfindet. Vor allem, wenn ich mit einer Professionalität an das Ganze rangehen möchte und wenn ich das wirklich als mein Berufsfeld anerkenne, dann liegt mir ja selber auch was dran, in dieser Qualität zu operieren. Das heißt, dass ich ein professionelles Lektorat beauftrage. Wo ich Schwierigkeiten habe, ist, dass ein Verlag natürlich aus mehreren Personen und vor allem aus einer Vertriebsmannschaft in der Regel besteht und ich als einzelne Autorin letztendlich halt eine One-Woman-Show bin.
Wenn Self-PublisherInnen eine vergleichbare Qualität erreichen wollen, kann das aber ziemlich kostspielig werden.
Ein gutes Lektorat kostet Geld, ein gutes Korrektorat kostet Geld. Aber wenn diese Gegebenheiten da sind, wird das durchaus ein gutes Buch. Wenn es jetzt um die Qualität geht, dann muss ich sagen, würde ich sagen, kann ein Buch, das kein Lektorat, kein Korrektorat hatte, kaum mit der Qualität eines Verlagsbuchs mithalten.
Maria Nicolai. 73% aller Self-Publishing-AutorInnen entscheiden sich für eine Veröffentlichung ihres Werks in beiden Formen, dem E-Book und der Printversion. Demnach könnte man meinen, dass man ihnen auch in den Buchhandlungen begegnen sollte. Den Eindruck haben wir aber nicht und haken bei Sönke Schulz nach.
Um tatsächlich physisch auf dem Präsentationstisch im Einzelhandel zu sein, musst du entweder dich total gut verkaufen, also das Buch muss sich gut verkaufen, dass ein Buchhändler merkt, warte mal, heute sind 22 Leute hier gewesen, die alle dieses Buch, von dem ich noch nie was gehört habe, gekauft haben. Und am nächsten Tag kommen nochmal 20 Leute. Okay, dann lege ich mir mal 10 Stück hier hin. Das scheint irgendwas zu sein. Aber seriöserweise wird man keinen Self-Publishing-Titel wirklich in nennenswerter Stückzahl im Bucheinzelhandel finden, weil der Bucheinzelhandel ganz anders einkauft. Der plant Monate im Voraus, welche Titel er in sein Sortiment nehmen möchte. Und nun kommt einer um die Ecke und sagt, hey, ich habe einen neuen Self-Publishing-Titel. Das passt nicht in die Planung von Buchhändlern rein.
Wir fragen auch Heinrich Riedmüller, Mitinhaber der Buchhandlung Osiander. Stellen Sie Self-Publishing-Titel aus?
Das ist eben das große Handicap bei Self-Publishern. Da gibt es wahrscheinlich Millionen mittlerweile. Jeder, der irgendwelche Lyrik schreibt oder eine Erzählung oder einen kleinen Roman rausbringt, kann heutzutage das machen. Früher musste er einen Verlag finden. Heute kann jeder das selber machen. Und dadurch ist es natürlich ein, jetzt sag ich mal, unübersichtlicher großer Markt geworden, wo Self-Publisher sich tingeln, also rumtreiben. Self-Publishing hat sicherlich seine Berechtigung, es ist ja auch eine Chance für viele, die sich eben gedruckt sehen wollen, aber sie finden bei uns momentan beispielsweise in der Buchhandlung keine Self-Publishing-Bücher, ganz selten mal. Ich weiß nicht, ob sich das so groß ändern wird.
Osiander ist hier die Regel und nicht die Ausnahme. Deshalb vertreiben die meisten Self-PublisherInnen, und zwar fast 90%, ihre Bücher digital über den Onlinehandel. Das ist übrigens auch der Grund, warum es Self-Publishing-Titel selten auf Bestsellerlisten schaffen. Die meisten Listen basieren rein auf den Verkäufen des stationären Handels. Wir sind gespannt, wie sich das alles in Zukunft entwickeln wird. Was wir aber sagen können, Self-Publishing wird wohl nicht die alleinige Zukunft des Publizierens sein. In einigen Angelegenheiten hat der Selbstverlag zwar die Nase vorn, vor allem was die Freiheit der AutorInnen angeht, aber genau da sind auch seine Schwachstellen. Verlage leisten einen Beitrag, der nicht so einfach zu ersetzen ist. Zwar hat sich Self-Publishing durch technische Innovationen zu einer wertvollen Möglichkeit für AutorInnen entwickelt, aber damit die Werke in Zukunft gleichwertig mit Verlagsbüchern gesehen werden und sie genauso präsent sind, muss viel passieren. Bei der Qualität, bei den Vorurteilen und bei der Vernetzung mit dem traditionellen Markt.
Jetzt haben wir einiges zu Self-Publishing gehört. Es gibt neben dem Self-Publishing auch noch eine andere Alternative zum Verlag, eigene Texte zu veröffentlichen. In unserer Recherche stoßen wir nämlich auf die Option, über das kanadische Portal Wattpad zu publizieren.
Eine Analyse aus den letzten Jahren spricht für sich. Etwa 100.000 Geschichten, 50 verschiedene Sprachen. 80 Millionen NutzerInnen verbringen 250 Millionen Schmökerstunden pro Monat. Wattpad ist kostenfrei und funktioniert ganz einfach. Die Nutzerinnen und Nutzer melden sich an, können dann einfach losschreiben und ihre Story direkt auf der Plattform veröffentlichen. Viele der AutorInnen sind sehr jung. Die meisten weiblich und unter 25. Mit dem herkömmlichen Literaturbetrieb haben sie nichts am Hut. Die Leserinnen und Leser, davon 90% Generation Z und Millennials, können direkt im Text Kommentare einfügen. Die können wiederum von allen anderen NutzerInnen kommentiert werden. So findet ein reger Austausch statt. In den jährlichen Wattie Awards zeichnet die Community die besten Bücher des Jahres aus. Und es gibt die Wattpad Book Group, eine Art Verlag, der die erfolgreichsten Online-Stories auch als Printversion herausbringt. 19 Millionen Mal wird The Kissing Booth von Beth Rickles gelesen. Die Autorin lädt mit 15 Jahren ein Kapitel nach dem anderen auf Wattpad hoch. 2 Jahre später bekommt sie einen Verlagsvertrag. Inzwischen hat die Kissing Booth-Serie 3 Teile und wurde von Netflix verfilmt. Ein Beispiel dafür, wie erfolgreich Bücher über die Plattform Wattpad werden können. Auch Anna Todd, die international bekannte Schriftstellerin, veröffentlicht ihre Romanreihe After zunächst auf Wattpad. Ihre Geschichte hat dort über 2 Milliarden sogenannte Reads. Inzwischen gibt es Printausgaben in 35 Sprachen, die 12 Millionen Mal verkauft wurden und mittlerweile wurden die Bücher auch verfilmt.
Wattpad ist nochmal eine ganz andere Art zu veröffentlichen. Vor allem ist ein noch intensiverer Austausch zwischen den LeserInnen untereinander und mit den Wattpad-AutorInnen möglich. Die Übergänge sind fließend. LeserInnen und AutorInnen vielleicht gar nicht mehr die richtigen Bezeichnungen. Das beschreibt der renommierte Literaturhistoriker Gerhard Lauer so. Leser, Autoren und Kritiker rücken im digitalen Zeitalter enger zusammen als jemals zuvor. Neben dem prinzipiellen Vorteil, dass dadurch der Buchmarkt demokratisiert wird, bringen Modelle wie Wattpad aber auch Probleme mit sich.
Wenn ich auf Wattpad meine Arbeit einstelle, dann ist es natürlich schön und dann ist der Zugang relativ barrierefrei, sage ich jetzt mal, dann ist der Austausch auch da, aber ich stelle Arbeitsleistung ein, die kostenlos zur Verfügung, die umsonst auch einfach mal zur Verfügung gestellt wird. Wir hängen in sehr vielen Plattformen an diesem Problem, an dieser Schwierigkeit, dass diejenigen, die den Content erstellen, sich selber ausbeuten dafür, dass dann große Konzerne daran verdienen.
Es gibt zwar die Möglichkeit, für Geschichten zu bezahlen. Das nennt sich Wattpad Paid Stories. LeserInnen kaufen dafür in der App ein Münzpaket, mit dem sie dann entweder einzelne Kapitel oder ein ganzes Buch kaufen können. Aber Wattpad bietet diese Option nicht für alle Autorinnen und Autoren an. Das heißt also, dass AutorInnen, die für ihre Geschichten bezahlt werden, von den Wattpad-Mitarbeitenden auserkoren werden. Es gibt verschiedene Kanäle heutzutage, um seine Texte zu publizieren. Wattpad ist einer davon. Monika Pfundmeier sagt uns, dass sie darin zwar eine große Chance sehe, aber auch die Gefahr der Selbstausbeutung. AutorInnen stecken nur wegen der Hoffnung, irgendwann groß rauszukommen, so viel Energie und Leistung in diese Arbeit und bekämen dafür kein Geld. Dagegen würden die Konzerne profitieren. Selbstausbeutung und gleichzeitig eine große Chance. 2 Seiten derselben Medaille. Sönke Schulz sieht in Modellen wie Wattpad aber vor allem die Möglichkeit, Menschen fürs Lesen zu begeistern.
Ich freue mich über jedes periphere Geschäftsmodell, was im weitesten Sinne dazu führt, dass Menschen lesen. Das ist mein großes Interesse, dass wir sie alle immer von dem tollen Nutzen von Lesen überzeugen. Und je mehr Geschäftsmodelle es da drumherum gibt, desto besser.
Wattpad-Gründer Alan Lau arbeitet derzeit an seiner Plattform. Sein Ziel? Wattpad als Erzählmaschine. Dabei soll eine KI vorhersagen, ob eine Geschichte Erfolg haben wird oder nicht und die AutorInnen dahingehend beraten. Dadurch sollen bessere Plots zustande kommen, maßgeschneidert auf jede LeserIn. AutorInnen könnten so in Zukunft nur noch eine Art Grundgerüst schreiben, aus dem die KI dann 10 verschiedene Versionen für alle individuellen Interessen und Bedürfnisse generieren könnte. Das klingt für uns sehr nach Zukunftsmusik, ein bisschen beängstigend sogar. Braucht es dann überhaupt noch AutorInnen? oder wird sich das ganze AutorInnen-Dasein wandeln? Wie wird KI heutzutage von den Schreibenden eingesetzt?
In einigen Schreibprogrammen ist teilweise KI schon mit eingeführt. Und auch ich nutze es tatsächlich in dem Sinne, also ich nutze auch ein Schreibprogramm, nicht einfach nur Word. Also ich habe ein Programm, das mir beispielsweise anzeigt, wie einfach oder komplex ist meine Satzstruktur. Das zeigt mir auch unmittelbar an, habe ich eine Wortdopplung in meinem Text drin. Das heißt jetzt noch nicht, dass das für mich Sätze baut oder mein Manuskript baut, sondern das zeigt einfach sehr schnell auf, wie ist die Struktur. Und dann kann ich reagieren darauf. Ich empfinde das als sehr, sehr hilfreich. Ich finde es auch klasse, weil ich sehr gerne mit einer Art Figurendatenbank arbeite. Und wenn ich das Ganze angelegt habe, dann zeigt mir das auch unmittelbar mit Mouse-Over an. Figur so und so, hat blaue Augen, grüne Haare, I don't know.
Künstliche Intelligenz kann für AutorInnen also ein wichtiges und spannendes Thema sein und wird auch schon eingesetzt. Der Verlags- und Wirtschaftsexperte Professor Thomas Breyer-Mailänder von der Hochschule Offenburg sieht in KI sogar die Chance, dass sich auch das Produkt Buch an sich weiterentwickeln könne.
Wenn wir wirklich davon ausgehen, dass jetzt das, was KI-Tools an Möglichkeiten versprechen, irgendwann auch einlösen können, dann ist für mich dann schon die Frage, haben wir mehr individualisierte Produkte? Sind die dann wahlweise print oder digital? Sind sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch multimedial, weil ich auch mit visuellen Formen ganz anders spielen und arbeiten kann? Das zeichnet sich ja auch ab. Da kann dann schon eine Vielfalt entstehen, die einen wieder aus diesem klassischen Segment Buch rausführt.
Innovativ, aber Monika Pfundmeier erkennt hier ein wesentliches Problem bei der künstlichen Intelligenz.
KI ist ja vor allem erstmal eine Maschine, die sich aus den vorhandenen, das heißt historischen, das heißt aus der Vergangenheit entstandenen Daten und Informationen ihr Weltbild zusammensetzt, was auch sehr, sehr subjektiv letztendlich sein kann. Es sind alles Informationen, die aus der Vergangenheit sind. Also ja, das war in der Vergangenheit erfolgreich. Und ja, natürlich kann es sein, dass genau deswegen das wieder erfolgreich ist. Aber es ist einfach nur ein Aufguss der Vergangenheit.
Sprich, KI generiere Informationen aus Vergangenem und sei somit nicht in der Lage, eine völlig neue Idee zu entwickeln. Sönke Schulz, Tradition, Gründer und Geschäftsführer, sieht in der innovativen Technik eine Möglichkeit, mehr LeserInnen für Bücher zu begeistern. Eine Sache solle man dabei aber nicht vergessen.
Und wenn der Nutzen dann ist, dass ich ein für mich individuell geschriebenes Buch habe, einen für mich individuell geschriebenen Roman habe, der nach meinen Wünschen ein Happy End statt einem blutigen Ende hat, dann kann das in Ordnung sein. Also dann, wenn ich bereit bin, dafür Geld zu zahlen, ist es gut. Schwierig ist natürlich das originäre Geschäftsmodell von der Urheber, der Autor, kriegt am Ende dafür Geld, dass er was geschrieben hat. Wenn der Teil wegfällt, dann wird es irgendwann keine Autoren mehr geben.
So weit ist es noch nicht gekommen. Noch gibt es AutorInnen. Ob es sie in derselben Art und Weise in Zukunft weiterhin geben wird, darüber können wir nur spekulieren. Die menschliche Intelligenz habe aber zumindest momentan noch einen unschlagbaren Vorteil. Etwas, das KI nicht leisten könne.
Ich bin auch hier überzeugt, dass das zumindest aktuell noch dieses menschliche Original ist, auch in die Zukunft zu denken und neue Inhalte zu produzieren und da nach vorne zu gehen. Und eben auch das zu landen, wo keine Maschine gedacht hat, dass das funktionieren würde. Also Themen, die wir mittlerweile als Bestseller relativ selbstverständlich nehmen, es gibt ja sehr berühmte Bücher, die sind lange, lange, lange von Verlagen abgelehnt worden, bis dann mal einer sich erbarmt hat und dann durch die Decke gingen und millionenfach verkauft und verfilmt und sonst irgendwas letztendlich sind. Und das wäre nicht passiert, wären einfach nur die vorhandenen Werke immer nur per KI aufgegossen worden.
Seit November 2022 ist KI allerdings auf eine ganz andere Ebene katapultiert worden. Ein neues Sprachmodell ist auf dem Markt. Eine KI, die Fragen in Textform beantwortet. ChatGPT. Ein Meilenstein in der KI-Entwicklung, wie Doris Wessels, Professorin für Wirtschaftsinformatik, in einem NDR-Interview im Februar 2023 erklärt. Ganz simpel können per Knopfdruck Texte generiert und Fragen beantwortet werden. Die KI schreibt Gedichte, komponiert Songs, erzeugt Bilder, schreibt E-Mails oder die Masterarbeit. Eine zentrale Frage, die sich nun stellt, ist die nach dem Urheberrecht. Wem gehört denn jetzt der Text? Dem, der die Suchanfrage mit den Details gestellt hat? Und bezahlen wir dann in Zukunft überhaupt noch Menschen, die Texte schreiben? Dieser Meilenstein, wie Doris Wessels sagt, führe uns gleichzeitig zu ethischen, moralischen, rechtlichen, gesellschaftlichen und politischen Fragen.
Die Frage ist ja, wie lange wird es Bücher in der herkömmlichen Form noch geben, wenn ich ein Buch über eine KI mir jederzeit selbst erzeugen kann? Ja, also gehen wir mal da irgendwie so einen Sprung in die Zukunft. Dann ist ja die Frage, gibt es Verlage in dieser Funktion noch? Also ähnlich wie es, wie man bei Banken die Frage stellen kann, angesichts digitalen Zahlungsverkehrs, wozu braucht es Banken in der herkömmlichen Form, könnte sich natürlich irgendwann auch mal die Frage stellen, wozu braucht es eigentlich Verlage in der herkömmlichen Form? Um nicht irgendwann die schlimmere Frage zu stellen, wozu braucht es Autoren? Und dann wird es natürlich irgendwann existenziell für die Branche.
ChatGPT ist eine vielversprechende Zukunft für Autoren, die ihr Publikum auf eine interaktive und kreative Weise erreichen möchten. Mit der Fähigkeit, menschenähnliche Gespräche zu führen und eine Vielzahl von Themen abzudecken, hat ChatGPT das Potenzial, eine völlig neue Generation von Autoren hervorzubringen, die die Grenzen der Literatur sprengen.
Wer hat es gemerkt? Das, was Lena gerade gesagt hat, haben wir von ChatGPT schreiben lassen. Unglaublich beeindruckend. Aber wir blicken dadurch auch etwas verunsichert in eine ungewisse Zukunft. Welche Folgen wird ChatGPT haben? Welche Auswirkungen gibt es für AutorInnen? Im Jahr 1968 stellt Roland Barthes die weltberühmte These vom Tod des Autors auf. Demnach hätten AutorInnen gar keine wichtige Funktion für den Text und auch der Sinn allein würde durch die LeserInnen geschaffen. Durch Sprachmodelle wie ChatGPT ist diese Frage wieder sehr präsent und so aktuell wie nie zuvor. Bedeutet künstliche Intelligenz früher oder später also den Tod der AutorInnen? Fragen wir doch einfach nach. Aber keine Sorge, das ist das letzte Mal, dass wir ChatGPT für unser Feature nutzen. Versprochen.
Ja, es wird auch in Zukunft Autoren geben. Autoren bringen ihre eigenen Erfahrungen, Gedanken und Emotionen in ihre Arbeit ein, was sie von KI-generierten Texten unterscheidet. Darüber hinaus gibt es immer noch eine Wertschätzung für handwerklich geschriebene Literatur und die künstlerische Integrität von Autoren, die eine tiefere Verbindung zwischen Autor und Leserschaft. Obwohl die Technologie die Art und Weise, wie wir lesen und schreiben, verändern wird, wird die Rolle von Autoren als Erzähler und Schöpfer von Kunstwerken immer noch eine wichtige und relevante sein.
Na immerhin, wenn ChatGPT das so sagt.
Bevor wir vom Schlimmsten ausgehen, ist es wichtig, dass wir uns überlegen, wie wir mit den Veränderungen umgehen, die schon stattgefunden haben. Es wird nämlich auf jeden Fall von vielen Journalistinnen und auch von der Wirtschaftsinformatikerin Doris Wessels gefordert, KI-geschriebene Texte als solche zu kennzeichnen. Eine rechtliche Kennzeichnungspflicht würde so auch in Tageszeitungen zum Tragen kommen, in denen wir schon seit langem Texte lesen, die von einer KI geschrieben werden. Dort sind KI-Texte nämlich schon lange verbreitet. Wo KI-Assistenten ebenfalls Abhilfe schaffen? In der Verlagsbranche. Nämlich über 95% aller eingereichten Manuskripte werden von Verlagen abgelehnt. Der Grund? Die schiere Masse der Buchprojekte, die ein Verlag bewerten muss. Mittels KI könnte hier eine erste Bewertung vorgenommen werden. Ein großes Thema in der Buchbranche. Evelyn Unterfrauner findet, man solle dieser technischen Zukunft optimistisch entgegensehen.
Wenn ich den Blick in die Modewelt richte, wo mittlerweile Computer-Generated Influencer eingesetzt werden in Werbekampagnen, dann wage ich mich fast nicht zu trauen, dass ich das nicht glaube, dass KI auch in der Lesewelt eingesetzt werden kann. Also ich finde, wir dürfen diesen Technologien gegenüber offen sein und müssen uns dann nur fragen, wie können wir das für uns nutzen, und was bringt das vielleicht auch für Chancen mit und nicht immer jedem Trend gleich sehr kritisch gegenüberstehen. Also ja, ich denke deshalb schon, dass KI durchaus ein Teil unserer Zukunft sein kann, auch im Lesealltag.
Obwohl KI bereits eine Rolle in unserem Leben spielt, ist in den Diskussionen darüber besonders die Angst vor der Zukunft präsent. Darin zeichnen sich Horrorszenarien ab und es herrscht Angst vor möglichen Veränderungen. Ein Thema stellt eine ganz reale, viel nähere Gefahr für unsere Zukunft dar und hat damit natürlich auch einen Einfluss auf die Buchbranche. Noch 1,5 Minuten bis Mitternacht. So knapp war es noch nie zuvor. Die Doomsday Clock soll als Symbol für die zunehmende Bedrohung der Menschen die verbleibende Zeit anzeigen. Maßgeblich für die beängstigende Uhrzeit sind der Krieg in der Ukraine, die drohende nukleare Gefahr und die Klimakrise. Dadurch sind die Zeiger nochmals deutlich näher an 12 herangerückt. Neben den offensichtlichen Klimakillern, Fabriken, Flugzeuge und Autos, ist unser persönliches Kauf- und Konsumverhalten tatsächlich auf Platz 1. Wir haben uns bei unserer Recherche gefragt, welchen Platz Bücher und E-Reader dabei einnehmen. Wie klimaschädlich sind sie? Die Zahlen sind enorm. Jährlich produziert die deutsche Papierindustrie 23 Millionen Tonnen Papier, Karton und Pappe. Dabei werden 15,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Die deutsche Papierindustrie führt in Europa und ist weltweit auf Platz 4. Aber auch diese Branche kämpft mit Schwierigkeiten. Steigende Energiekosten, die Verfügbarkeit der Rohstoffe und die Konkurrenz im Ausland machen der Papierindustrie zu schaffen. Vor allem Corona wirbelt hier aber ziemlich auf. Durch die Pandemie wird Papier zur Mangelware. Verlage können nicht mehr alle Bücher drucken und müssen die Preise rapide erhöhen. Wo früher ein Taschenbuch noch 8 Euro kostet, beträgt der Preis nun 12 Euro. Unzählige Titel fehlen und KundInnen warten Monate auf ihre Bücher. Dagegen boomt die Produktion von Verpackungsmaterialien. Wie wir bereits in den 3 vorigen Folgen gehört haben, floriert der Onlinehandel seit Corona noch mehr. Die vielen Online-Bestellungen müssen aber auch für ihre Reise verpackt werden, in Kartons. Viele Maschinen werden daher bereits umgerüstet, sodass sie nun nicht mehr Papier, sondern Karton herstellen. Noch ein Grund, weshalb der Markt für die Papierherstellung zurückgeht. Auch der Krieg in der Ukraine hinterlässt Spuren. Die Papierproduktion ist maßgeblich von Gas abhängig. So wird wegen der steigenden Energiekosten auch Papier immer teurer.
Aber wieder zurück zum Klima. Denn dass etwas getan werden muss, ist klar. Auf ewig können wir Bücher nicht in den aktuellen Ausmaßen drucken. Jährlich produzieren deutsche Verlage knapp 1 Milliarde Bücher. Und dafür braucht es natürlich eine Menge Holz. Laut Umweltinstitut München sind das für 1 Million Bücher ganze 12.000 Bäume. Eine enorme Zahl, die natürlich nicht spurlos an unserer Natur vorbeigeht. Für die Produktion von 10 Büchern à 200 Seiten werden etwa 11 Kilogramm CO2 ausgestoßen. Das Treibhausgas, das als Hauptursache des Klimawandels gilt. Hauptverursacher ist dabei die Papierherstellung. Das Drucken selbst hat nur einen geringen Anteil. Wir sprechen Heinrich Riedmüller von Osiander auf die Umweltauswirkungen von Büchern an. Er sagt uns, was in der Buchbranche dagegen getan wird.
Also vor 2 Jahren ist es ganz neu aufgekommen. Da hat ein Verlag, die Bonnier-Gruppe, die hat angefangen, Bücher nicht mehr einzuschweißen. Das war relativ mutig. Die haben dann immer einen Kleber vorne drauf gemacht. Es ist halt immer das Problem, dass der Verbraucher wahnsinnig verwöhnt ist. Und die Leute kommen dann, huch, haben sie das Buch nochmal original verpackt. Jetzt gibt es nicht mehr original verpackt. Natürlich gibt es dann auch immer leichte Beschädigung, ist ja auch logisch. Und dann muss halt ein Kunde sowas auch ein Stück weit ertragen.
Auch KundInnen seien verantwortlich, indem sie Schritte für eine bessere Umweltbilanz mittragen. Papier benötigt in der Herstellung extrem viel Wasser, Energie und Chemikalien. Nicht gerade umweltfreundlich. Und noch dazu kommt die Tatsache, dass viele Verlage ihre Bücher nicht auf umweltfreundlicherem Recyclingpapier drucken lassen, sondern auf Frischfaserpapier, das nochmal mehr Wasser und Energie in der Herstellung benötigt.
Also braucht es eine Alternative zum gedruckten Buch, der E-Reader? Wie umweltfreundlich ist der im Gegensatz zum gedruckten Buch? Ist er aus Umweltsicht die bessere Wahl, um CO2 einzusparen? Tatsächlich sind E-Reader im Gebrauch sehr umweltschonend. Die Ladung des Akkus benötigt nicht viel Energie. Problematisch hingegen ist die Produktion. Laut Untersuchungen des Freiburger Öko-Instituts brauchen E-Reader in der Herstellung etwa gleich viele Ressourcen wie ein Smartphone. Vor allem der Herstellungsort ist dabei wesentlich, denn die meisten Reader produzieren die Unternehmen in China. Das bedeutet also auch lange Transportwege und problematische Arbeitsbedingungen. Dazu verbauen sie Kupfer, Silber, Gold und Palladium in den E-Readern,
seltene und hochwertige Metalle. Aber wie mit allen Elektrogeräten gilt auch beim E-Reader, je länger wir ihn nutzen, desto besser für die Umwelt. Das heißt also, wenn ich ein Bücherwurm bin, rentiert sich ein E-Reader. Sowohl aus Umweltgründen als auch aus finanzieller Hinsicht. Die ForscherInnen des Öko-Instituts Freiburg geben NutzerInnen folgende Empfehlung mit auf den Weg.
Mit einer durchschnittlichen Nutzung von E-Book-Readern über 3 Jahre und einem jährlichen Buchkonsum von 10 Büchern ergeben sich positive Umweltauswirkungen hinsichtlich Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen.
Wer den E-Reader so benutzt, spart langfristig Ressourcen und schont die Umwelt. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2016 haben mehr als die Hälfte der Deutschen über 50 gedruckte Bücher zu Hause. Und die brauchen Platz. Ein weiterer Vorteil, der dem E-Reader zukommt. Gerade in Zeiten, in denen der Lifestyle Minimalismus gehypt wird, in denen uns Besitz einengt und einfach zu viel wird, genau da ist der E-Reader die Lösung. Klein, platzsparend und handlich.
Ich glaube, viele Menschen gibt es, die gedruckte Bücher als Ballast empfinden, wenn sie umziehen und haben dann da, weiß ich was, 30 Kartons mit Büchern. Und ich sortiere bei mir auch immer kräftig aus. Also Bücher, wo ich weiß, da gucke ich eh nicht mehr rein, die lege ich dann vor die Türe und verschenke sie.
Trotzdem, gedruckte Bücher sind etwas Schönes. Sie haben den klaren Vorteil der Haptik und auch des Geruchs, wie uns Buchblogger und Verlagsexperte Uwe Kalkowski sagt. Er ist bekannt unter dem Namen Kaffeehaussitzer.
Gedrucktes Buch ist halt nicht nur der Text, das ist auch die Verpackung, das ist ein Gesamtkunstwerk, da stimmt halt alles. Ne? Im Idealfall natürlich nur. Aber ich habe was Haptisches in der Hand. Wenn ich ein Buch anfange, ich rieche zuerst mal dran. Ne? So dieses Nosing gehört für mich unbedingt dazu zum Lesen. In Büchern, die ich im Urlaub dabei hatte, ist vielleicht noch Sandkrümel drin. Oder es gibt manche Bücher, wenn ich die in der Hand nehme, weiß ich noch genau, in welcher Lebenssituation ich die gelesen habe. Und in so einem E-Reader verschwimmt das alles. Das sind Texte, aber es sind eben, die sind so ein bisschen charakterlos, sage ich mal.
Eine Studie von 2018 besagt, dass analoge Güter generell mehr wertgeschätzt werden als ihre digitalen Pendants. Die Menschen sind offenbar bereit, mehr Geld für analoge Güter zu bezahlen als für digitale Versionen desselben Produkts. Das gilt sowohl bei Fotos und Filmen als auch bei Büchern. Grund dafür ist, dass physische Güter schneller als Eigentum wahrgenommen werden und eine stärkere Verbindung zum Besitz aufgebaut wird. Für viele gewinnt bei der Diskussion um E-Reader versus gedrucktes Buch ganz klar die traditionelle Variante. Sie sind nämlich außerdem dekorativ.
Und natürlich gibt es viele Leute auch, die eine Bibliothek vielleicht haben, weil sie sich damit schmücken wollen, aber auch das war schon immer so.
Lange Zeit waren Bücher auch ein wichtiges Prestigeobjekt, sagt Heinrich Riedmüller. Menschen besaßen und besitzen noch immer private Bibliotheken als Zeichen ihres Intellekts und Wohlstands. Was passiert aber, wenn die Bücher gelesen sind und dafür einfach kein Platz mehr in den eigenen 4 Wänden ist? Wegwerfen ist für das Objekt mit besonderem Status für viele LeserInnen keine Option. Anke Blashofer vom Buchcafé Vividus.
Also es gibt hier viele Kunden, die lesen sehr, sehr viel und die bringen uns einfach nach einem halben Jahr alle Bücher wieder. Die sind gut situiert, die wollen da kein Geld für und dann können wir die sozusagen als modernes Antiquariat in Kisten rausstellen, günstiger. Und dann kann auch ein Student, der ja, das eigentlich mal kaufen wollte, aber keine 18 Euro ausgeben konnte, aber jetzt 5 Euro kaufen.
Ein Ort, an dem sämtliche Bücher aufbewahrt und wieder weiterverkauft werden, das Antiquariat. Für viele ein verstaubter Begriff, aber sie sind auch heute noch wichtig. Wir besuchen das Antiquariat Bader in Tübingen. Seit 1984 ist es fester Bestandteil der Wilhelmstraße in Tübingen. Als wir durch die Tür den Raum betreten, sind wir von der überwältigenden Anzahl an Büchern erst einmal erschlagen. Um die 20.000 Bücher werden hier aufbewahrt. In den Regalen an den Wänden ist längst kein Platz mehr. Mitten im Raum stapeln sich Bücher auf großen Tischen und auf dem Boden. Wir schlängeln uns durch die engen Wegspuren und stehen dem Inhaber Norbert Schuler gegenüber. Warum ist es so wichtig, Bücher zu bewahren und nicht wegzuwerfen?
Bücher sind Kultur, kann man nicht wegwerfen.
Mehr muss dazu wohl nicht gesagt werden. Aber auch Antiquariate leiden so, laut Norbert Schuler, unter den aktuellen Krisen.
Es haben viele Kollegen schon mit dem Ladengeschäft geschlossen, weil die Mieten einfach zu teuer sind. Ich denke, heute muss man zweigleisig fahren, Laden plus Internet. So kann man über die Runden kommen.
Nun sind wir am Ende unserer Rundreise. Wir haben gemeinsam mit euch in 4 Folgen die verschiedenen Stationen im Lebenslauf des Buchs besucht, haben mit vielen Expertinnen und Experten gesprochen. Auch sie stellen sich Fragen zur Zukunft.
Wo geht die Reise für das Buch hin? Welche Art von Medienkonsum werden die Menschen in der Zukunft haben? Welchen Zeitanteil wird Lesen noch haben im Vergleich zu Streaming, Gaming und so weiter?
Enorm wichtige Themen in der Buchbranche, wie uns Sönke Schulz, Gründer von Tradition, sagt. Aber niemand kann die Zukunft vorhersagen. Wir können nur Tendenzen aussprechen und Vermutungen anstellen. Wir haben unsere ExpertInnen nach ihrem Herzenswunsch für die Buchbranche gefragt.
Mein Wunsch wäre, dass etwas weniger verlegt würde, dafür mehr Qualität, also mehr Qualität statt Quantität.
Eine faire Vergütung für meine Arbeit und die Freiheit, die Themen schreiben zu können, die für unsere Gesellschaft auch einen Mehrwert im Sinne von Unterstützung eines guten, demokratischen, fairen Miteinander bringen.
Ich wünsche mir für die Buchbranche mehr Mut und kreative Ideen, Dinge auch mal anders zu machen.
Und ohne Amazon hätte ich den Weg auch nicht gehen können, das ist ganz klar. Was ich mir wünschen würde, ist einfach ein adäquates Gegengewicht dazu und dass das nicht alles nur bei Amazon liegt.
Sönke Schulz sagt, die regelmäßig publizierenden Verlage stürzen sich regelrecht auf die Menschen, die sowieso jährlich Bücher kaufen. Viel interessanter seien dagegen diejenigen, die bisher keine oder nur sehr selten Bücher kaufen würden. Diese potenziellen KundInnen für sich und damit eine Markterweiterung zu gewinnen, sei das Ziel in der Buchbranche.
In den 4 Folgen unseres Features haben wir uns ausführlich mit der aktuellen Lage in der Buchbranche, den Trends und Entwicklungen beschäftigt. Und wir haben Mutmaßungen über die Zukunft angestellt, sogar Wünsche für die Zukunft geäußert. Ganz vorne mit dabei ist da der Wunsch nach mehr kritischer Diskussion in der Branche, Engagement, mehr Offenheit und Mut für neue Inhalte, vor allem für diverse Inhalte. Eine Leistung, die KI nicht aufbringen kann, obwohl sie zunehmend eine Rolle in der Buchbranche spielt.
Und was beschäftigt die Branche noch? Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, der Zugzwang der Digitalisierung und die Spuren, die die Pandemie hinterlassen hat. Es gibt viel zu tun und die Zukunft ist ungewiss. Wir sind uns aber sicher, dass viel passieren wird. Durch Self-Publishing, Wattpad und Co. entstehen immer mehr Möglichkeiten, um Geschriebenes zu verbreiten, aber auch fürs Lesen. Und darum geht es. Unsere ExpertInnen und auch wir wünschen uns, dass auch weiterhin gelesen wird und dass vor allem auch Menschen außerhalb der Buchbubble früher oder später wieder zum Buch greifen. Warum? Weil es uns bildet, weil wir in fremde Welten abtauchen und dadurch dem Alltag entfliehen können, weil es uns ermöglicht, neue Perspektiven einzunehmen und dadurch unseren Horizont erweitert. Und weil uns das einsame Lesen mit anderen Menschen verbindet. Um es mit den Worten der amerikanischen Schriftstellerin Toni Morrison zu sagen: Reading is solitary, but that's not its only life. It should have a talking life, a discourse that follows.
Vielen Dank auch an alle unsere ExpertInnen für eure Unterstützung, die tollen Gespräche und die Inspiration.
Hashtag Literatur, Bücher in einer digitalen Welt. Wir sind Lena Köhler und Marlene Merkle. Danke fürs Zuhören.
Hashtag Literatur, Bücher in einer digitalen Welt. Hörfunkfeature von Lena Köhler und Marlene Merkle, Teil 4. Es sprachen Lena Köhler, Marlene Merkle, Runa Marold, Theo Kassapidis, Ton und Technik, Max-Philipp Schreckenbach, Klaus Klein und Robin Glücker. Eine Produktion des Tübinger Campusfunks Mikro Europa 2023. Damit wären wir am Ende unserer Sendung angelangt. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Universitätsbibliothek. Vom Mikrofon verabschiedet sich Alexander Schwab. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.